Ich habe mir überlegt, mit euch einen Text zu lesen, der zum Thema der Lektion passt, ein Text zum Thema Heilung. Es ist ein etwas längerer Bibelvers und auch wenn es ein bekannter Bibeltext ist, möchte ich euch einladen, ihn mitzulesen und neu zu entdecken. Und ich muss ganz kurz sagen, dass ich ja sehr häufig, wenn ich predige, Textpredigten mache und sage, ich habe eigentlich fast immer nur einen Bibeltext und lade euch ein, dass wir den gemeinsam lesen und betrachten. Und finde es ein bisschen schade manchmal, dass nicht viele Leute mitlesen. Warum auch immer. Und ich habe einige von den Jugendlichen gebeten, die haben die ganzen Bibeln, die wir im Bungalow haben, alle hochgeholt. Wenn ihr deshalb nicht mitlest, weil ihr eure Bibeln vergessen habt, hättet, könnt ihr ganz kurz ein Zeichen geben und bekommt gerne eine. Und euch anderen mag ich ganz herzlich einladen, dass wir Markus Kapitel 5 aufschlagen. Markus Kapitel 5. Ab Vers 21, es geht eigentlich um zwei Heilungsgeschichten hier, die ziemlich kunstvoll und ziemlich aussagekräftig ineinander verwoben worden sind. Und es ist eine bekannte Geschichte, wir finden sie in 3 von 4 Evangelien, die Heilung der blutflüssigen Frau und die Auferweckung der Tochter des Jairus. Und als Jesus wieder herübergefahren war im Boot, da versammelte sich eine große Menge bei ihm und er war am See. Da kam einer von den Vorstehern der Synagoge mit Namen Jairus. Und als er Jesus sah, der fiel er ihm zu Füßen. Und er bat ihn sehr und sprach, meine Tochter liegt in den letzten Zügen, komm doch und lege deine Hände auf sie, damit sie gesund werde und lebe. Und er, Jesus, ging hin mit ihm. Und es folgte ihm eine große Menge und sie umdrängten ihn. Und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit 12 Jahren und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut hatte sie dafür aufgewandt und es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war noch schlimmer mit ihr geworden. Als die von Jesus hörte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühren könnte, so würde ich gesund. Und zugleich versiegte die Quelle ihres Blutes und sie spürte es am Leibe, dass sie von der Plage geheilt war. Und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Und er wandte sich um in der Menge und sprach, wer hat meine Kleider berührt? Und seine Jünger sprachen zu ihm, du siehst, dass dich die Menge umdrängt und du fragst, wer hat mich berührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Und er aber sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Als er noch so redete, kamen einige aus dem Hause des Vorstehers der Synagoge und sie sprachen, deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du weiter den Meister? Jesus aber hörte mit an, was gesagt wurde und sprach zu dem Vorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ niemanden mit sich gehen als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und sie kamen in das Haus des Vorstehers und er sah das Getümmel und wie sehr sie weinten und heulten. Und er ging hinein und sprach zu ihnen, was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Er aber trieb sie alle hinaus und nahm mit sich den Vater des Kindes und die Mutter und die bei ihm waren und ging hinein, wo das Kind lag. Und er griff das Kind bei der Hand und er sprach zu ihm, Talita Kumi, das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war aber 12 Jahre alt und sie entsetzten sich sogleich über die Maßen. Zwei Heilungsgeschichten von Menschen, die eigentlich verschiedener kaum sein könnten. Da ist auf der einen Seite er, ein Mann, ein angesehener Mann aus der Oberschicht mit Namen Jairus, ein Vorsteher einer Synagoge, einer, der ganz oben ist. Und sie, eine Frau, kein Name, leidet seit vielen Jahren an ihrer Krankheit, ist von der Gesellschaft isoliert. Und doch ist eine Geschichte, oder es sind zwei Geschichten, die einiges gemeinsam haben. Das Erste, was sie gemeinsam haben, was wir sofort erkennen, ist, beide sind hilflos. Teilen eine ganz große Hilflosigkeit. Jairus hat nur eine einzige Tochter, können wir lesen. Und sie war noch ein Kind, gerade mal 12 Jahre alt. Und diese Tochter liegt in den letzten Zügen. Sie liegt im Sterben. Wir wissen nicht, was sie hatte und auch woran sie litt, was das Problem war. Aber eine Sache wissen wir ganz genau. Ein Vater würde alles tun, um seine Tochter, die im Sterben liegt, zu helfen. Und nichts schien geholfen zu haben. Also wenn es irgendein Wort gibt, das Jairus an dem Moment, wo er zu Jesus geht, beschreiben würde, dann wäre es wahrscheinlich Hilflosigkeit. Und woran die Frau genau litt, wissen wir auch nicht, nur dass sie Blutfluss hatte. Und ich kann mir nicht mal vorstellen, wie es sein muss, wenn es 12 Jahre lang nicht aufhört zu bluten. Und dann hat sie alles versucht. Wir können lesen, dass sie viel erlitten hat von vielen Ärzten und die Behandlung war eine Tortur für sie. Alles, was sie besaß, hat sie aufgebracht. Nichts hat geholfen. Wenn es ein Wort gibt, das beschreibt, wie diese Frau sich gefühlt haben muss an dem Tag, als sie zu Jesus ging, wäre es Hilflosigkeit. Und es ist nicht nur körperliches Leid, sondern auch großes seelisches Leid. Ihr wisst, wie das damals war. Wenn einer krank war, dann war er unrein. 12 Jahre lang unrein. Und wen immer sie getroffen hat, von Weitem musste sie schon rufen, unrein, unrein. Wissend, dass sie niemanden berühren kann, denn jeden, den sie berührt, wird auch unrein. 12 Jahre lang Isolation und Einsamkeit. Wenn es ein Wort gibt, das diese beiden Menschen an dem Tag gemeinsam haben, dann ist das Hilflosigkeit. Und dann noch diese quälende Frage, welche Sünde habe ich getan, dass ich das erleiden muss? Und ich lese diese Texte und ich frage mich, kenne ich das auch? Momente von Hilflosigkeit. Natürlich kenne ich Momente der Hilflosigkeit und ich mag sie nicht. Der Moment, in dem man einsehen muss, dass man mit seinem Latein völlig am Ende ist. Der Moment, wo ich einsehen muss, dass mir als Christ im wahrsten Sinne des Wortes nichts anderes übrig bleibt. Es gibt keine andere Option mehr, als diese eine zu sagen, okay, jetzt gehe ich zu Gott. Und auf meine Knie falle und sage, Herr, ich glaube, dass du irgendwie helfen kannst. Diese Momente von Hilflosigkeit. Wo sollte ich dann noch hin als zu Gott? Und dann gibt es noch was anderes, was diese beiden Personen gemeinsam haben. Ich glaube, beide Personen, sowohl diese Frau als auch Jairus, der Vorsteher der Synagoge, mussten an diesem Tag große Überwindung zeigen. Ihr müsst euch vorstellen, dass ein Vorsteher einer Synagoge, ein Schriftgelehrter, einer, der immer lehrt, der angesehen ist für sein Verständnis der Tora, dass es für ihn viel Überwindung kostet, zu diesem Menschen hinzugehen, zu diesem Rabbi hinzugehen, der bei all seinen Kollegen in Misskredit gefallen ist, der die Tora so völlig anders auslegt, der so viel Aufsehen erregt und Aufruhr stiftet, zu diesem Menschen hinzugehen und sich vor diesem Menschen dann auch noch hinzuknien. Das kostet ein bisschen Überwindung. Einzusehen, dass man von jemandem Hilfe braucht, ist nicht einfach. Also ich weiß nicht, wie das euch geht, aber bei mir ist schon so, dass es mir schwerfällt und ich glaube, ich würde es niemals machen, bei meinem Nachbarn zu klingeln, nur weil ich, wenn ich Milch im Kühlschrank alle ist oder sowas. Und das ist wirklich was ganz Kleines. Wenn man ein Problem hat, um einzusehen, dass man Hilfe braucht, ist nicht einfach. Das kostet Überwindung. Und wie viel Überwindung, wie viel Mut muss es Jairus gekostet haben, an diesem Tag, wo seine Tochter in den letzten Zügen liegt, zu verlassen. Loszuziehen und diesen Jesus zu suchen und zu wissen, es kann sein, dass sie in dieser Zeit, wo ich weg bin, stirbt. Und so passiert es ja dann auch. Wie viel Mut muss dieser Mann aufgebracht haben oder wie verzweifelt muss er gewesen sein, loszulaufen und seine Tochter allein zu lassen. Und auch die Frau musste sich überwinden, hinein in die Menschenmenge rein, in dieses Gewimmel von Leuten, obwohl sie genau wusste, sie darf es nicht. Und was würde passieren, wenn sie entdeckt wird? Und dann diesen Rabbi berühren, obwohl sie weiß, sie darf es nicht. Was, wenn er sie entdeckt? Was, wenn er es merkt? Wie würde sie schaffen können, ihn zu berühren, so dass er es nicht mitkriegt? Wie viel Angst muss die Frau gehabt haben? Wir können es nur erahnen. Aber es muss ziemlich viel Überwindung gekostet haben. Und wir können lesen, dass in dem Moment, als Jesus sie anspricht, dass sie zittert. Und ich frage mich, wenn ich das lese, und ich frage euch, wenn ich das lese, denkt ihr, dass es uns heute auch Überwindung kostet, zu Jesus zu gehen? Braucht es Mut, einzusehen, dass man Hilfe braucht? Und ich denke, ja. Und auch wenn ich weiß, als Christ und als Mensch, der so erzogen worden bin, dass ich bei Jesus immer offene Arme finde und immer zu ihm kommen kann, braucht es Mut. Es gibt wahrscheinlich keinen anderen Moment in meinem Leben, an dem ich so verletzlich und so empfindlich und so nackt bin, wie dann, wenn ich hilflos bin. Das einzusehen ist nicht so einfach. Und dann sucht man fieberhaft nach einer Lösung, irgendwas, das Besserungen verspricht. Das alles kostet Kraft, Zeit und Geld und am Ende bringt es nichts. Und dann stehe ich vor Jesus und ich glaube, dass er helfen kann. Aber es kostet Überwindung, das einzusehen. Fangen wir von Anfang an. Da ist ein Mann, Jairus, und der ist überzeugt davon, dass Jesus derjenige ist, der seiner Tochter helfen kann. Was ein Glaube. Alles haben wir versucht, sie liegt in den letzten Zügen, aber einen gibt es, der kann jetzt noch helfen. Und so fällt er, ein Synagogenvorsteher, Jesus zu Füßen und er spricht diesen Satz, komm und lege deine Hände auf sie, damit sie gesund werde und lebe. Und Jesus kam, damit sie gesund werde und lebe. Das ist die Botschaft des Textes. Das ist das, was uns die Texte aussagen. Wenn es irgendeine Bedeutung gibt von diesen beiden Begebenheiten für uns heute, dann diese, wenn wir zu Jesus gehen und ihm zu Füßen fallen und ihn bitten zu helfen, dann geht er und hilft. Da, wo Menschen sich in ihrer Verzweiflung, in ihrer Not, in ihrer Hilflosigkeit zu Jesus wenden, da hilft er. Da wendet er sich ihnen zu und er hört ihr Bitten. Die Frage ist, glaube ich das? Die Frage ist, glaubt ihr das? Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann muss ich zugeben, dass es mir manchmal sehr, sehr schwer fällt, das zu glauben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wenn ich mich angucke, da bin ich oft erschrocken, wie spät ich auf den Gedanken komme, zu Jesus zu gehen. Wie schwer es mir fällt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich weiß, dass ich schon oft gebetet habe um eine Sache, dass Gott helfen möge. Und dann ist diese Hilfe nicht gekommen. Und ich frage mich, wieso? Es fällt schwer. Schön, dass wir hier eine Geschichte haben, wo Jesus zwei Menschen geholfen hat. Das ist schön zu lesen, tut mir gut. Aber warum bitte? Bete ich manchmal und dann passiert nichts. Warum bin ich schon mal hilflos zu Jesus gekommen? Und ich wette, jeder von euch ist schon mal hilflos zu Jesus gekommen. Und ich habe nicht die Änderungen erfahren, die ich gerne erfahren hätte. Vielleicht habe ich sogar überhaupt keine Änderungen erfahren. Und ich frage mich, und jetzt? Es gibt eine Sache, die mir hilft, die ich euch jetzt erzählen mag und vielleicht hilft sie euch auch. Wir haben hier Geschichten von Leuten, die auf Jesus zugehen. Die irgendwas machen, weil sie denken, Jesus könnte mir helfen. Dann begeben sie sich weg von ihrem Zuhause, wo auch immer sie waren, gehen zu Jesus hin und fallen ihm vor die Füße und bitten ihn um Hilfe. Aber die Geschichte beginnt nicht da. Die Geschichte beginnt schon viel, viel früher. Wenn man es genau nimmt, ist es keine Geschichte von Menschen, die sich irgendwie anstrengen, irgendetwas zu tun, die irgendwas tun müssten, damit Jesus ihnen hilft, sondern es ist eigentlich die Geschichte, die weiter vorne anfängt von diesem Gott, der helfen möchte und deswegen seinen Sohn auf die Welt sendet, um zu helfen und zu heilen. Wenn ich mir überlege, dass die Geschichte da anfängt, bei dem Gott, der schon vor Anbeginn der Zeit schon einen Plan hatte, dass er seinen Sohn sendet, um zu heilen und zu helfen und zu retten, dann merke ich eine Sache. Heilung ist nicht mein Wille. Heilung ist sein Wille. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Das ist nicht die Geschichte von Menschen, die unbedingt wollen, dass sie geheilt werden und irgendwas tun müssten, damit sie es erreichen könnten, sondern es ist die Geschichte von einem Gott, der möchte, dass Menschen heil werden. Heilung ist nicht mein Wille. Heilung ist sein Wille. Und dieser Gedanke tröstet mich, weil ich kann daran glauben, dass, auch wenn es mir manchmal schwerfällt, dass Gott Heilung für mich möchte und Heilung für dich. Das ist der Trost, den ich habe, wenn ich hilflos bin. Gott möchte Heilung und Rettung. Vielleicht möchte er sogar noch viel mehr, als ich sie will. Und wenn da einer ist und bittet, komm her, damit Menschen wieder gesund sind und leben, dann glaube ich daran, dass er der Gott ist, der kommt und hilft, dass Menschen wieder gesund werden und leben. Und an dieser Stelle kommen viele andere mit. Jesus macht sich auf den Weg, Jairus ist zu ihm gekommen, hat ihn gebeten und er sagt, okay, ich komme mit. Und er zieht los mit zu dem Haus des Jairus. Und es ist eine Riesenmenge von Leuten, die unbedingt mitkriegen wollen, was da passiert. Wow, er wird wieder ein Wunder tun. Was wird passieren? Wird er dieses Mädchen, das im Sterben liegt, wird er ihr helfen können? Und alle ziehen mit und alle sind neugierig. Schaulustige, ob sie aus Mitleid oder aus Neugier oder aus Schaulust kommen, eine Riesenmenschenmenge. Und da ist ein Drängeln und Schubsen und Ellbogen an Ellbogen, Schulter an Schulter, laufen sie da durch das Dorf. Plötzlich, obwohl sie es so eilig hatten, bleibt Jesus stehen. Warum bleibt er stehen? Ich kann mir vorstellen, wie Jairus reagiert haben muss, der sich denkt, okay, meine Tochter liegt im Sterben, wir müssen uns beeilen. Schnell! Und dann bleibt dieser Mann stehen und dreht sich um und fragt sich, wer hat mich berührt? Und Jairus muss sich gedacht haben, wie kann er jetzt fragen, wer hat ihn berührt? Meine Tochter liegt im Sterben. Jesus fragt, wer hat mich berührt? Und seine Jünger sagen zu ihm, wie kannst du diese Frage stellen? Hier ist ein Riesengedränge, Schulter an Schulter, Hüfte an Hüfte, Sandale an Sandale. Du fragst, wer hat mich berührt? Genau wie Jairus war da eine Frau überzeugt davon, wenn ich nur seine Kleider berühren könnte, so würde ich gesund werden. Im Alten Testament, das wisst ihr, gibt es sehr viele Prophezeiungen, die auf Jesus hindeuten, die auf diesen kommenden Messias hindeuten. Und eine von diesen Prophezeiungen ist in Malachi 3, Vers 20. Da heißt es, aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Das ist also ein Synonym für den Messias. Euch wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln. Gut, wir wissen, dass der Messias keine Flügel hatte. Weil dieses Wort, das da steht, wenn von Flügel die Rede ist, ist das gleiche Wort, das die Bibel auch benutzt, das Alte Testament auch benutzt, für so etwas wie den Saum, so etwas wie den Zipfel am Gewand, so etwas wie, Luther nennt es, Quasten. Fromme Juden haben diesen Gebetsschal getragen, vielleicht habt ihr es schon mal auf dem Foto gesehen, den tragen sie bis heute. Und unten an diesem Tuch, an diesem Gewand, war eine ganze Reihe von Fäden, von Quasten. Das hat Gott selbst ihnen so vorgeschrieben. In 4. Mose 15, Vers 38 und 39 spricht er, sagt den Israeliten, dass sie und alle ihre Nachkommen an die Zipfel ihrer Gewänder Quasten nähen sollen, die mit einem Stück Schnur aus violettem Purpur zusammengebunden sind. Die Quasten sollen euch daran erinnern, meinen Geboten zu gehorchen. Immer wenn ihr sie seht, sollt ihr an meine Weisung denken. Also die Juden waren aufgefordert, Gewänder zu tragen, die unten diese Quasten hatten, um an die Gebote zu denken. Und Jesus, ein frommer Jude, hat mit Sicherheit so ein Gewand getragen. Wenn wir in Maleachi hören, da kommt einer, der Messias, und Heilung ist an seinen Gewändern. Heilung ist an dem Saum seines Gewandes, an den Quasten seines Gewandes. Dann wird die Frau genau daran gedacht haben, ihn nur anzurühren, nur den Saum seines Gewandes. Und ich werde gesund. Jesus fragt, wer hat mich berührt? Die Frau nähert sich ihm scheu von hinten, berührt sein Gewand und sofort merkt sie, dass der Blutfluss zum Stillstand kommt, dass sie von der Plage geheilt ist. Ihr Glaube an seine Macht hat sie von einer Sekunde auf die andere gesund gemacht. Nur den Saum seines Gewandes. Und mir wird deutlich, wenn ich das lese, es ist nicht hohe Theologie. Es ist nicht irgendwie meine Anstrengung. Es ist nicht irgendwie geistliche Übung oder irgendein Ritual, das ich tun müsste. Es ist nicht, dass ich mir noch mehr tun müsste an guten Werken, damit sich Gott mir zuwendet und Heilung schenkt, sondern an dieser Stelle wird deutlich, es ist eine Berührung. Es ist nur eine Berührung. Gott verspricht nicht denjenigen Heilung, die noch mehr Werke aus sich herauszutun versuchen, sondern Gott verspricht denjenigen Heilung, die genau das zugeben, dass sie nichts mehr tun können, die hilflos zu ihm kommen und sich einfach ehrlich nach ihm ausstrecken. Diejenigen, die einfach sagen, wenn ich dich nur berühren könnte, werde ich gesund. Gott möchte heilen. Wann seid ihr das letzte Mal von Gott berührt worden? Wann habt ihr euch zum letzten Mal nach Gott ausgestreckt und gesagt, bitte heile mich? Und in diesem ganzen Gedränge, in diesem ganzen Gewühl, wo die Menschen sich berühren, Schulter an Schultern, da passiert dieses Wunder. Und Jesus fragt, wer hat mich berührt? Weil er genau mitbekommt, dass es ein Unterschied ist, ob man so berührt wird oder ob man so berührt wird. Und er sagt, Kraft ist von mir ausgegangen, Heilung ist von mir ausgegangen. Wer hat mich berührt? Wisst ihr, was ich mich frage? Ich glaube, es gibt einen ganzen Haufen Menschen, die unterwegs sind mit Jesus. Vielleicht Menschen, die in die Kirche gehen. Aus welcher Motivation auch immer. Ich glaube, es gibt einen ganzen Haufen Menschen, die unterwegs sind, vielleicht aus Neugier oder vielleicht aus Gewohnheit oder Erziehung. Und vielleicht gibt es Momente in ihrem Leben, in einem Gottesdienst, in irgendeinem besonderen Predigt oder in irgendeinem Lied, das kam oder in einem Gebet, das gesprochen wurde, wo sie vielleicht gespürt haben, Jesus so ein bisschen an der Schulter, wie auch immer, zu berühren in dem Gedränge. Es gibt einen Riesenunterschied dazu und zu dem zu sagen, ich strecke mich aus nach dir und möchte von dir berührt werden, heilsam. Es ist ein Riesenunterschied. Viele laufen nur mit, aber nur wenige strecken sich nach Gott aus. Dabei ist es sein Wille, dass wir das tun. Gott möchte ja heilen. Und ich frage mich, bin ich ein Mensch, der in diese Gemeinde geht und sich damit zufrieden gibt, hier und dort mal irgendwo Berührung zu haben oder irgendwo da mit Gott in Berührung zu kommen oder irgendwo mitzukriegen, dass irgendwo was passiert? Oder bin ich ein Mensch, der hier ist, wie Eli gesagt hat, in diesem Krankenhaus, weil er sich von Herzen ausstreckt und sagt, ich glaube daran, Gott, du kannst heilen. Das ist ein Unterschied. Und es geht hier nicht nur um körperliche Heilung, wir leiden ja in allem Möglichen. Also diese Frau, die bei der Frau beispielsweise, ich habe gesagt, okay, die körperliche Dimension ist vielleicht, dass es geblutet hat. Aber da ist ja auch diese soziale Dimension beispielsweise, dass sie 12 Jahre lang nicht mit ihren Leuten zusammen sein konnte, dass sie 12 Jahre lang ausgeschlossen war vom Tempeldienst und aller Religion, dass sie 12 Jahre lang nicht im normalen Dorfleben teilnehmen konnte. Und Jesus geht auf sie zu und wie nennt er sie? Tochter. Wie könnte er noch näher kommen als mit diesem Wort? Er heilt sie auch sozial. Das passiert da, wo Gott den Menschen berührt. Und plötzlich sind wir mittendrin in so einer Heilungsgeschichte. Und ich möchte nicht um den heißen Brei herumfragen. Das, was mich heute beschäftigt, ist die Frage, gibt es hier vielleicht jemanden in diesem Raum, heute in diesem Gottesdienst, der sagt, ich sehne mich so sehr nach dieser Berührung. Vielleicht gibt es jemanden heute hier im Raum, der leidet. Brauche ich heute eine besondere Berührung von Gott? Gibt es irgendeine Krankheit oder eine Sorge oder eine Schuld oder sonst irgendetwas, das mich verletzt fühlen lässt oder einsam oder hoffnungslos? Die gute Nachricht ist, Gott möchte heilen. Gott möchte heilen. Und jetzt kommt der beste Teil der Geschichte und ich habe diese Geschichte, als ich diesen Gedanken entwickelt habe, den ich jetzt mit euch teilen möchte, völlig neu verstanden. An dieser Stelle, wo eine Frau geheilt wird und gesund ist und dieses Wunder passiert, es passiert ja gleichzeitig auch der absolute Tiefpunkt in der Geschichte für Jairus. Da kommen Leute, die er kennt, Leute von seinen Leuten auf ihn zu und er kennt sie wohl schon von Weitem und denkt sich, oh nein, warum kommen sie jetzt hierher? Und er kann es wahrscheinlich schon ahnen. Und sie kommen auf ihn zu und sagen, Jairus, sie ist tot. Sie ist tot. Es ist vorbei. Aus der Traum. Du hast vielleicht gedacht, Jesus könnte noch helfen, aber was bemühst du jetzt den Meister noch? Sie ist tot. Wie oft habe ich gebetet und habe gehofft, Jesus würde irgendwie helfen und würde was tun. Und dann aus der Traum. Der Tiefpunkt der Geschichte. Das ist ein Prediger, der sich vorne hinstellt und sagt, okay, wenn ihr euch ausstreckt nach Gott, Gott möchte heilen, dann kann Heilung passieren. Aber die Wahrheit ist, ich habe oft gebetet und musste sowas erleben. Da konnte ich so viel beten, wie ich wollte. Meine Oma ist gestorben. Und ich glaube, dass an diesem Tiefpunkt der Geschichte gleichzeitig der schönste Teil der Geschichte beginnt. Stellt euch mal vor, die Geschichte wäre an dieser Stelle zu Ende. Stellt euch das mal vor. Da ist dieser Jairus, der hat gehofft, Jesus würde mir helfen. Und dann kommen seine Leute und sagen ihm, nee, deine Tochter ist tot. Und er bricht zusammen und geht traurig nach Hause und die Geschichte wäre vorbei. Wenn die Geschichte so wäre, dann wäre das eine Geschichte, wie ich sie verstehen würde, weil ich sie so auch oft erlebt habe. Und ihr vielleicht auch so erlebt habt. Da habe ich gebetet, da habe ich gehofft und es ist nichts passiert. Und die Tochter ist tot. Fertig, aus der Traum. Die gute Nachricht an der ganzen Geschichte, das Beste an der ganzen Geschichte, ist, dass sie da nicht vorbei ist. Und Jesus spricht zu Jairus und sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Und dann gehen sie und er heilt und weckt die Tochter zum Leben auf. Wenn es irgendein Evangelium an diesem Text gibt, wenn es irgendeine gute Botschaft an diesem Text gibt, dann ist das diese Botschaft, dass Jairus erfahren durfte. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Jesus hat das letzte Wort. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Jesus hat das letzte Wort. Und es gibt nichts, das er nicht tun könnte. Da, wo ich an Stellen bin, wo ich keinen Ausweg mehr sehe und da, wo die Katastrophe eintritt und jemand ist tot oder welche andere Katastrophe ihr euch auch immer vorstellen könnt, da, wo ich keine Lösung mehr sehe, das Thema ist zu Ende. Gott ist noch lange nicht am Ende seiner Mittel und Möglichkeiten. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Jesus hat das letzte Wort. Und wenn es irgendwas gibt in dieser Geschichte, was mir Mut macht oder was ich versuche, darauf zu lernen, dann wünschte ich mir, ich könnte lernen, so auf meine Lebensgeschichte zu gucken, als wenn ich diese Geschichte hier lesen würde. Es ist ein großer Unterschied, ob ich jemand bin, der diese Geschichte liest und ich kann das gut lesen und ich kann den ganzen Schmerz von Jairus nicht nachvollziehen, denn ich weiß ja, was am Ende passieren wird. Und es ist was ganz anderes, mittendrin zu stecken. Und jeder von uns, wir stecken in unserer eigenen Lebensgeschichte drin. Das ist ja die große Schwierigkeit, die wir haben, dass wir mittendrin sind und wir können nur aus unserer Perspektive jetzt unser Leben verstehen. Und diese Perspektive ist vielleicht manchmal ziemlich düster. Aber vielleicht gelingt es uns ja mal von oben drauf zu gucken. Vielleicht gelingt es uns ja daran zu glauben, dass die Geschichte noch nicht zu Ende ist. Egal, was wir erfahren haben, egal, was wir durchleiden, das Evangelium ist, unsere Geschichte ist hier noch nicht vorbei. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Jesus hat das letzte Wort. Wenn es irgendwas gibt, Situationen von Hoffnungslosigkeit und Leid und Trauer, die wir erfahren müssen oder in der Vergangenheit erfahren haben, wenn wir hoffnungslos und Ausweglosigkeit erleben, der Tod hat nicht das letzte Wort. Das ist nicht das Ende der Geschichte, ihr Lieben. Ich spreche uns und mir selbst das zu. Gott möchte heilen. Und er kann heilen. Und er wird heilen. Und jetzt im Moment fühle ich mich vielleicht hoffnungslos und ich bin zerknittert und empfindlich und ich fühle mich nackt. Das ist nicht das Ende der Geschichte. Ich wünsche euch und mir selbst, dass wir daran glauben können. Amen.